SWR 2 Wissen.
Wie vernichte ich die Persönlichkeit? Wie führe ich die in einen permanenten Zustand der Angst und Furcht? Das ist Ziel der Folter.
Es gab ja Zeiten, da war Folter gesetzlich zulässig und auch gesetzlich geregelt.
Also man muss davon ausgehen, dass Folter Repression ist und die Täter, die wir erfassen, sind insofern vorwiegend Regierungen.
Folter an sich hat ja eine ganz starke Stresskomponente.
Folter ist eine extreme Art von Traumatisierung, die nicht zuletzt dadurch so schlimm wird, dass sie halt von Menschen an Menschen begangen wird.
Folter ist die Negierung der Menschenwürde.
Quälen im Namen des Staates. Was Folter anrichtet. Eine Sendung von Thomas Moser.
Folter und ihre Androhung sind in Deutschland streng verboten. Das war gesellschaftlicher Konsens bis zum September 2002. Der Jurastudent Magnus Gefgen hatte den Bankierssohn Jakob von Metzler entführt, war verhaftet worden und wollte das Versteck nicht preisgeben. Da drohte ihm der Frankfurter Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner die Zufügung von Schmerzen an, also Folter. Nun führte Gefgen die Ermittler zu dem Kind, das bereits tot war. Daschner wurde für die Folterandrohung zu einer geringen Geldstrafe auf Bewährung verurteilt. Am 1. Juni 2010 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Deutschland wegen der Verletzung des absoluten Folterverbots verurteilt. Er stellte klar, dass der Mörder Gefgen einer Folterandrohung ausgesetzt war. Beate Rudolph, die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin, begrüßt den Spruch der Straßburger Richter. Sie hatten gleichzeitig das geringe Strafmaß bemängelt.
Denn das Folterverbot muss abgesichert werden. Es muss abgesichert werden durch Strafrecht. Also wer foltert, muss bestraft werden. Und diese Bestrafung muss eine ernsthafte Bestrafung sein, die auch eine Abschreckungswirkung hat. Denn andernfalls würde der Staat gewissermaßen augenzwinkernd Folter eben doch erlauben. Und aus der Sicht des Gerichtshofs war die Strafe, die gegen Herrn Daschner verhängt wurde, eben nicht abschreckend. Die Verwarnung mit Strafvorbehalt, die verhängt wurde, ist die schwächste Sanktion, die das deutsche Strafrecht kennt.
Auch wenn die Menschenrechtlerin nachvollziehen kann, dass manche die sogenannte Rettungsfolter erlauben wollten, foltern, um ein Menschenleben zu retten, ist sie unbedingt dafür, die engen Grenzen beizubehalten.
Es gibt die Ebene des menschlich Verständlichen, also eine Ebene des möglicherweise entschuldbaren Handelns. Aber das ist zu differenzieren von der rechtlichen Ebene, bei der ganz klar ist, dass es keine Ausnahmen geben darf, weil jede Ausnahme vom Folterverbot die Grundlage unserer Rechtsordnung unterminiert, nämlich die Menschenwürde als Maßstab und auch Grenze staatlichen Handelns. Der Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass ihm nicht alle Mittel zur Verfügung stehen, sondern dass er in seinem Handeln rechtlich gebunden ist.
Der Berliner Historiker Robert Zagolla, der die Geschichte der einst legalen Folter in Deutschland untersucht hat, macht klar, was es konkret bedeuten würde, Folter auch nur ansatzweise zu erlauben. Man müsste sie in allen Einzelheiten regeln.
Wenn man diese Diskussion zu Ende denkt, dann müsste es natürlich ein wie auch immer geartetes Foltergesetz geben. Ja, und dass man eben auch entsprechend alles katalogisieren müsste. Alle Umstände, die man berücksichtigen muss, alle Indizien, wie schwer müssen die Indizien sein, damit man foltern kann, wie darf man foltern. Aber gerade dieses wie darf man foltern ist eine Frage, die gern umschifft wird. Gerade weil man da eben in Bereiche kommt, die für viele doch schwer erträglich sind, die auch was Unappetitliches haben.
Das Grundgesetz garantiert im ersten Artikel die Menschenwürde, im zweiten Artikel die körperliche Unversehrtheit und gebietet in Artikel 104 explizit, festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden. Die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950 verbietet Folter, ebenso die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Zur Definition von Folter heißt es in der Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen von 1984, die die Bundesrepublik 1990 ratifiziert hat:
Der Ausdruck Folter bezeichnet jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, wenn diese Schmerzen von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person verursacht werden.
Das heißt, eine Misshandlung ist dann Folter, wenn sie von Staats wegen durchgeführt wird und einem Zweck dient. Jahrhundertelang war das legal, weiß Historiker Zagolla.
Eine private Folter in dem Sinne gibt es nicht. Also da ist der Begriff Folter eigentlich unangemessen. Folter ist immer nur dann gegeben, wenn eben im Auftrag des Staates oder direkt durch Staatsbedienstete oder Militärs, wie auch immer, diese Gewalt ausgeübt wird.
Wann die Geschichte der Folter in Deutschland genau begann, lässt sich nicht sagen. Ihre Abschaffung aber setzte vor 270 Jahren ein und hat fast ein Jahrhundert gedauert. Die Aufklärung erhob neue moralische Forderungen und die Menschen- und Bürgerrechte setzten sich durch.
Es war Friedrich der Große, der im Jahr 1740, also quasi im Jahr seines Thronantritts, die Folter als erster europäischer Monarch abgeschafft hat. Man kann dann eine gewisse Abschaffungsbewegung konstatieren, die eben 1740 einsetzt. Und es geht dann letztlich bis 1822 hat, glaube ich, das Kurfürstentum Hannover dann die Folter abgeschafft als eine der letzten. Also bis Anfang, bis Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich dieser Prozess der Abschaffung der Folter beobachten. Was erleichtert wurde dadurch, dass die Todesstrafe und auch diese schweren Leibesstrafen immer seltener verhängt wurden. Und letztlich kann man dann sagen, dass im 19. Jahrhundert Deutschland folterfrei war.
Laut Amnesty International wird in 150 Staaten heute noch Folter angewendet. Dazu gehört die Türkei. Dort wurde Süleyman F. in den 1980er Jahren gefoltert. Er ist Kurde und sollte dem türkischen Militär Informationen über kurdische Widerstandsorganisationen verraten. Zum ersten Mal erzählt er in einem Interview, was er in türkischen Vernehmungszellen erlebt hat. Er spricht auf Deutsch, auch wenn es sehr emotional wird. Er redet lange ohne Pause. Manchmal steht er auf und zeigt, wie er gefoltert wurde. Es war im Keller eines Schulgebäudes. Er erhielt Elektrostöße, Schläge auf die Fußsohlen und wurde an den hinter dem Rücken gefesselten Armen aufgehängt. Du denkst, du gehst kaputt, erinnert er sich.
Und dort hat es die Leute immer gefoltert, mit elektrisch, mit Dinge. Ich weiß nicht, auf Deutsch, und den Fuß schlagen und die hängen so, die man den Arm so fest und den hängen ist so, dann wie Kreuz, man kann sagen. Dann du liegst so, hier so, dann unten deine Arme, die beide, es hat sehr starke Schmerz kommt. Das heißt, du kannst nicht halten, du denkst, das geht kaputt hier.
Süleyman F. war damals Mitte 20, heute ist er Anfang 50. Er lebt seit Jahren in der Bundesrepublik. Wie viele andere Opfer von Gewalt, Folter oder Bürgerkriegen aus unterschiedlichen Ländern, hat auch er in Deutschland Zuflucht gesucht. Gut 2 Dutzend Einrichtungen kümmern sich um die Traumatisierten, von Berlin über Frankfurt bis Ulm, zusammengeschlossen in der Bundesarbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer.
Wir glauben, dass Folter überwiegend den Zweck hat, Angst einzujagen.
Thomas Elbert ist Professor für klinische Psychologie und Neuropsychologie am Zentrum für Psychiatrie der Universität Konstanz. Dort werden Folteropfer wie Süleyman F. behandelt und wissenschaftlich untersucht. Elbert weiß, dass man einen Menschen quälen kann, indem man seinem Körper Schmerzen zufügt, aber auch, indem man sein Inneres beschädigt.
Man zieht den Leuten die Zähne raus, man schlägt sie auf die Fußsohlen, bis sie aufplatzen, taucht sie in Salzwasser unter. Das sind so diese klassischen, schrecklichsten Foltererlebnisse, die man so sich zunächst vorstellt. Aber dann gibt es die subtileren, viel gemeineren und psychisch noch viel zerstörerischen Methoden, indem man eben die Leute dazu bringt, sich extrem zu schämen, sich extrem zu fürchten, sich schuldig zu fühlen.
Indem man eine Mutter zwingt, ihr Baby zu töten und das tote Kind auf eine Wäscheleine zu hängen. Oder indem man einen Muslim dazu bringt, den Koran zu zerreißen und in der Toilette herunterzuspülen. Eine weitere Methode ist, die Ehefrau vor den Augen des Ehemannes zu vergewaltigen oder den Mann vor den Augen der Frau zu erschießen. Solche Berichte hat der Psychologe auf seinen Reisen nach Norduganda oder Ostkongo gehört, wo seit Jahren grausame Bürgerkriege herrschen, mit Massen von Toten, mit Misshandlungen, Vergewaltigungen, Folter. Die Traumatisierungen der Überlebenden weisen charakteristische Symptome auf. Sie können nicht mehr schlafen oder reagieren panisch auf Personen in Uniform. Viele haben Kopfschmerzen. Sie können sich nicht mehr freuen, weil das mit Aufregung verbunden ist. Und Aufregung ist verhängnisvoll. Zum Beispiel für Eltern, deren Kind in die Schule kommt.
Weil körperliche Aufregung, schnellerer Herzschlag, schnelleres Atmen an die Zeit der Folter erinnert. Das heißt, die vermeidet auch, sich freudig aufzuregen. Die Mutter oder Vater kann nicht mehr mit dem Kind zum ersten Schultag gehen, weil sie sagt, da rege ich mich so auf, ich freue mich so drüber. Und diese Freude erinnert mich aber über die körperliche Erregung an den Folterkeller. Und das vermeidet sie und ist dann sozusagen emotional wie taub. Kann das Kind nicht mehr so lieben, wie sie es eigentlich möchte.
Die Wissenschaft spricht von posttraumatischen Belastungsstörungen, Folgen der Folter. Da Todesangst ein extrem starker Reiz ist, brennt sich die Foltererfahrung besonders tief im Gehirn ein. Kleine Reize genügen, um die schmerzhafte Erinnerung wieder abzurufen. Tortured Brain, sagen die Neuropsychologen dazu, gefoltertes Gehirn.
Um das zu verstehen, glaube ich, ist nochmal wichtig, dass man sich in Erinnerung ruft, wie Gedächtnis funktioniert. Wir bilden Verbindungen, Verknüpfungen, Assoziationen. Wenn wir jetzt also gefoltert werden, dann verknüpfen sich diese einzelnen Erinnerungen zu einem Netzwerk. Das heißt, die ganzen Gerüche, das körperliche Empfinden, die Körperhaltung, aber auch die physiologischen Reaktionen, die Bilder, das verknüpft sich alles in ein assoziatives Netzwerk. Wenn ich jetzt in einer bestimmten Position gefoltert werde und ich komme wieder in diese körperliche Position, dann ist es wie ein Zurückversetzen in die Folter. Das ist das gefolterte Gehirn.
Thomas Elbert befragt die Opfer, die zur Untersuchung ins Zentrum für Psychiatrie nach Konstanz kommen, mittels strukturierter Interviews ausführlich zu ihrer Geschichte und den speziellen Gegebenheiten in ihren Ländern. Ihnen wird außerdem Blut abgenommen, das dann biomedizinisch analysiert wird. Denn der Psychologe und seine Kollegen arbeiten bei der Erforschung von Folter seit einigen Jahren mit Vertretern anderer Disziplinen zusammen, mit Biologen und Politologen. Der Konstanzer Forschungsverbund ist in dieser Zusammensetzung bislang einmalig. Das Politologische Institut der Universität Konstanz liegt auf dem Campus oben auf der Anhöhe über dem Bodensee. Professor Gerald Schneider beschäftigt sich mit Konflikten, politischer Gewalt und Bürgerkriegen aus staatlicher Sicht.
Unseren Theorien liegt eigentlich ein clausewitzianisches Konfliktverständnis zugrunde. Das bedeutet, Konflikt ist ein Instrument, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Das können ökonomische Ziele sein, das können politische Ziele sein von Gruppen, von einzelnen Individuen. Und Folter ist jetzt ein Instrument, das typischerweise von Regierungen verwendet wird, weil diese Regierungen befürchtet, dass hier ein Umsturz bevorsteht. Das können natürlich auch nur Fantasien sein, aber man versucht dann eben über Repression diese mögliche Opposition zu ersticken.
So geschehen in vielen Ländern in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Es kommt jedoch auf die Art der Opposition an, ob eine Staatsmacht zur Folter greift, erklärt Gerald Schneider.
Länder, die sehr viele einzelne Gruppen aufweisen, bei denen ist das Folterrisiko geringer, weil diese kleinen Gruppen kein Risiko für eine Regierung sind. Wenn es aber zwei praktisch gleich starke Gruppen in einem Land gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn diese Staaten nicht demokratisch organisiert sind, dass die Regierung versucht, die starke Minderheit zu unterdrücken und dafür wird dann auch Folter eingesetzt.
Wenn Folter als Repressionsmaßnahme nicht ausreicht und eine Opposition so stark ist, dass sie das Regime immer noch bedroht, kann es zur Entfesselung einseitiger politischer Gewalt kommen. Folter ist damit ein Indikator, der ein Bürgerkriegsrisiko anzeigt. Politikwissenschaftler haben außerdem eine Skala von 1 bis 5 entwickelt, die die Folterwahrscheinlichkeit der Staaten beschreibt. Je höher die Kategorie, desto höher die Folterwahrscheinlichkeit. Kategorie 1 dieser Folterskala bedeutet, dass es keine systematische Folter gibt. Das trifft im Wesentlichen auf die westlichen Demokratien wie die Bundesrepublik Deutschland zu. Allerdings sieht Gerald Schneider gerade bei diesen Staaten Tendenzen, Folter unter bestimmten Umständen zuzustimmen.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Demokratien es auch zu Folter kommt. Und das ist eine Entwicklung, die wir im ganzen OECD-Raum, also unter den entwickelten Demokratien, eigentlich beobachten können, dass die Freiheitsrechte bedroht sind und dass die Zivilbevölkerung teilweise auch toleranter gegenüber Folter geworden ist, aufgrund der tatsächlichen oder oft auch nur beschworenen Angst vor terroristischen Anschlägen.
Eine qualitative Verschiebung hat sich in den letzten Jahren zum Beispiel bei den USA ergeben, verursacht durch die Anwendung oder Duldung von Folter unter US-Präsident George W. Bush.
Die USA ist in diesen Erhebungen natürlich zu Beginn dieses Jahrzehnts, also 2000, immer noch in der Kategorie 1 gewesen, aber man hat sich jetzt auf Kategorie 2 oder Kategorie 3 hin genähert. Auch andere westliche Staaten sind auf dem Weg dorthin, aber man ist nicht auf Platz oder Kategorie 5, wo sich so Länder wie Nordkorea, Iran und so weiter tummeln.
Zur Kategorie 2 der Folterskala zählt zum Beispiel Polen, wo der US-Geheimdienst CIA geheime Gefängnisse unterhielt. In Kategorie 3 fällt Russland, in Kategorie 4 China. Die Länder der Kategorie 5, zu denen Irak oder Turkmenistan gehören, haben zum Beispiel keine internationalen Konventionen gegen Folter unterschrieben. Dort ist Folter an der Tagesordnung. Folter, wie sie Süleyman F. erlebt hat. Er sei nackt gefoltert worden, sagt er. Du bist ganz nackt und du schreist und schreist. Die Folterer wollen, dass die anderen Gefangenen die Schreie hören. Das soll sie gefügig machen. Das ist ein Zweck der Folter.
Natürlich, du bist ganz nackt. Wenn die Elektrik gibt dir, dass dann, du merkst, so, da kommt starker Schmerz. Du denkst, die Fläche von deinen Knochen geht raus. So gibt es starken Schmerz. Und natürlich diese Zeit, du schreit immer. Wenn du schreit, dann wenn du nicht schreit, dann die machen doch, die wollte dich schreien, die andere hören. Wenn du lange schreit, dann die hört die andere, die hat andere Leute, die festgenommen, die hat Angst.
Folter verursacht Stress für Körper und Seele. Dieser Stress ist messbar. Der Herzschlag erhöht sich, der Blutdruck steigt, ebenso die Hautleitfähigkeit. Auch gewisse Hormone werden verstärkt ausgeschüttet. Folterexperimente an Menschen verbieten sich. Die Biologen in Konstanz arbeiten daher mit Mäusen. Den Immunologieprofessor Markus Göttrup interessieren vor allem die Folgen des psychischen Stresses nach der Folter.
Also, dass die Leute immer noch leiden unter dieser Stresserfahrung, unter diesem Einfluss stehen, das hat zur Auswirkung, dass Stresshormone erhöht sind.
Folter ist akuter Stress, der zu chronischem Stress führt. Dieser schwächt das Immunsystem.
Welchen Einfluss hat die Stresssituation auf die Fähigkeit, eine antivirale Antwort, Immunantwort zu machen? Zum Beispiel, es wurde in epidemiologischen Studien festgestellt, dass Menschen, die unter dieser posttraumatischen Belastungsstörung leiden, deutlich häufiger erkranken an autoimmunen Erkrankungen. Zum Beispiel Diabetes, Rheuma und andere Erkrankungen. Und die Frage ist, was ist die Ursache dafür?
Die Tierversuchsanstalt der Universität Konstanz. Ein Raum mit Dutzenden von Käfigen in Regalen bis zur Decke. Gezüchtete Mäuse für das Stressexperiment. Im Hintergrund läuft Radiomusik. Sie soll die Tiere beruhigen. Jeden Nachmittag werden sie zum Experiment gebracht. 5 junge männliche Mäuse, die Opfer, und eine erwachsene Maus, der Aggressor. Die erwachsene Maus attackiert die Jungen immer wieder und versetzt sie so in Stress. Annette Sommershof leitet das Experiment.
Und das ist jetzt so ein typisches Abwehrverhalten von den Mäusen, die gestresst werden, dass sie halt ein unterlegenes Verhalten zeigen, indem sie halt so die Bauchseite dem Aggressor hinschreiben. Also normalerweise attackiert er halt in den 2 Stunden oft, während der ganzen 2 Stunden immer wieder.
Den angegriffenen Mäusen spritzt Annette Sommershof einen Virus und misst einige Tage später, wie ihr Körper damit fertig geworden ist. Mäuse einer Kontrollgruppe werden keinen Attacken ausgesetzt. Die Biologin hat festgestellt, dass bei den gestressten Mäusen der Thymus um fast die Hälfte geschrumpft ist. Er ist ein wichtiger Teil des Immunsystems. Mit einem verkleinerten Thymus verliert der Mäusekörper die Fähigkeit, bakterielle oder virale Eindringlinge abzuwehren. Und tatsächlich hat Sommershof bei den gestressten Mäusen messen können, dass die Anzahl der T-Killerzellen deutlich reduziert und der Anteil der Viren im Blut deutlich erhöht war. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass auch Menschen eine ähnliche Immunantwort auf Stress geben. Das belegen die Blutwerte von Folteropfern. Die Konstanzer Forscher wenden sich auch den Tätern zu und wollen wissen, wie wird ein Mensch zum Folterer? Die Psychologen und Politologen haben in Uganda und im Kongo über 200 Interviews mit Tätern geführt, mit Soldaten, ehemaligen Rebellen und Kindersoldaten, also mit jenen, die Folterungen ausführten, während andere sie geplant oder befohlen hatten. Von der Makroebene zur Mikroebene, erklärt die Politologin Lilli Bannholzer, die an den Befragungen beteiligt war.
Makrofaktoren bedeutet eigentlich, dass man sich anguckt, wie ist die Armut in einem Land oder wie ist die ethnische Zusammensetzung in einem Land oder der Regimetyp. Und wir wollen eigentlich einen neuen Blickwinkel aufzeigen. Wir wollen die Individuen uns angucken, also die Mikroebene.
Die Täterforschung steht noch am Anfang. Die Auswertung der Befragung hat erst begonnen. Eines weiß man jetzt schon. Um vor allem Kinder zu Kriegern und Tätern zu machen, werden sie selber gequält. Sie sind erst Opfer, erklärt der Psychologe Thomas Elbert.
Wie kriegen Sie jemanden dazu, ein Folterer zu werden? Die Methode beinhaltet immer auch, nach allen unseren Erfahrungen, dass Sie diesen Menschen zunächst in irgendeiner Form selbst quälen. Dass er vielleicht schon in unglücklicher Kindheit da misshandelt wird, missbraucht wird, geprügelt wird. Und dann können sie ihn transformieren zum Folterknecht. Also in Ostafrika, zurzeit in Ruanda, Kongo, Uganda beispielsweise, arbeiten wir dann auch mit Kindersoldaten, die von den Rebellen gefangen genommen worden sind. Und da haben sie die Vermischung zwischen Täter und Opfer.
Ein Mitgefangener von Süleyman F. ist unter der Folter gestorben. Er hat seine Schreie gehört. Einem Wärter habe er einmal gefragt, warum man sie foltere. Wir sind doch alle Menschen und haben die gleiche Religion.
Neben mir eine ist gestorben in der Zimmer. Da hat immer dort ihm sehr lange foltert und er hat immer geschreit, ich habe immer gehört. Und ich habe gehört, der Mann immer dort sagt, der war so schlimm. Und der heißt, darf ich Namen sagen? Das heißt Hassan Klitsch. Ja, wir sind auch Mensch, wir sind auch, zum Beispiel, weil Islam oder so, wir haben auch gleiche Religion. Warum bringen sie diese Leute so um?
Der Ermordete hieß Hassan Klitsch. Die Identität von Süleyman F. können wir nicht preisgeben. Er war in der Türkei wegen des Vorwurfs, einer illegalen kurdischen Organisation anzugehören, festgenommen, gefoltert und schließlich zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Ende der 80er Jahre floh er in die Bundesrepublik, wo er Asyl erhielt. Folter sei deshalb so schlimm, weil sie von Menschen an Menschen begangen wird. Das sagt Professor Günther Seidler vom Zentrum für psychosoziale Medizin der Universität Heidelberg.
Es gibt keinen mehr, der für einen eintritt, es gibt keinen Schutz mehr. Und aus dem Grunde sind die Folterfolgen wahrscheinlich die schwierigsten Folgen von Gewaltereignissen überhaupt.
Seidler ist Psychotraumatologe und Gewaltforscher. Ihn interessiert, wie Gewalterfahrungen auf die Psyche wirken. Nicht nur nach Folter zeigen Menschen tiefgreifende Störungen, auch Soldaten leiden unter ihren Kriegserfahrungen.
Das ist mitunter wirklich furchtbar mit anzusehen, wie so ein stattlicher Mann, der durchaus Model sein könnte, in einem Katalog für Herrenmode seelisch zerbrochen ist. Nichts geht mehr, er kann nicht mehr schlafen, die Sexualität ist nicht mehr möglich, er rastet bei jeder Kleinigkeit aus, er wird seinen Kindern nicht gerecht, er wird seiner Ehefrau oder seiner Partnerin nicht gerecht, er weiß das und leidet furchtbar drunter, aber er kommt halt über die Symptome nicht hinweg.
Erst vor wenigen Monaten hat Günther Seidler zusammen mit Wissenschaftskollegen die Gesellschaft für Psychotraumatologie, Traumatherapie und Gewaltforschung in Heidelberg gegründet. Anders als der Konstanzer Forschungsverbund Folter will Seidler Historiker, Soziologen, Theologen, Philosophen, Kriminologen und Germanisten mit nichtwissenschaftlichen Berufsgruppen wie Rettungssanitätern, Notfallseelsorgern und Kriegsreportern an einen Tisch bringen. So möchte er einen ganzheitlichen Blick auf Gewalt und ihre Folgen werfen.
Das, was zur Krankheit oder zur Gewaltfolge führt, nämlich die Gewalt selbst. Auch dieser Zusammenhang wird häufig zerrissen. Die einen beschäftigen sich nur mit der PTSD und gucken gar nicht mehr auf die Gewaltursache, wie Folter, Überfälle, Unfälle, Krieg, Naturkatastrophen und ähnliches mehr. Und die anderen beforschen dann diese Gewalt. Und wir dachten auch, dass dieser Zusammenhang zerrissen ist. Das ist bedauerlich.
Folter ist ein Begriff, der für vieles eingesetzt wird. Misshandelt ein Polizist aus Sadismus einen Tatverdächtigen, sprechen manche bereits von Folter. Auch wenn jugendliche Mitschüler quälen, ist von Folter die Rede. Folter im juristischen Sinn ist, wenn eine Staatsmacht Individuen körperlich und seelisch misshandelt, um Geständnisse zu erlangen. Daher wehrt sich Seidler dagegen, von einer Art sozialer Folter zu sprechen, wenn der Staat strukturelle Gewalt ausübt, durch beispielsweise eine restriktive Sozialgesetzgebung.
Der relevante Begriff ist hier der der strukturellen Gewalt und bezeichnet im eigentlichen Wortsinne die Art von Gewalt, durch die bestimmte Menschen, und das sind dann meistens Gruppen oder im Extrem ganze Bevölkerungsteile, von bestimmten Ressourcen ausgeschlossen sind. Von Folter kann man hier nicht sprechen, nach meinem Dafürhalten, weil ich finde, diesen Begriff Folter muss man halt immer als auf bestimmte Individuen bezogen denken. Aber die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung, die in Familien und bei einzelnen Menschen entsteht, die von dieser Art von struktureller Gewalt betroffen sind, die ist in der Tat entsetzlich und ist aber weitgehend abgeschattet und wird von der offiziellen Forschung relativ wenig wahrgenommen.
Existenzielle Gewalterfahrungen wie Folter leben in den Opfern weiter. Auch wenn der Kurde Süleyman F. mittlerweile einen erträglichen Alltag leben kann mit Familie und Beruf, verfolgt ihn die Folter. Immer in schönen Momenten, erzählt er, wenn er ins Restaurant zum Essen gehe oder im Freundeskreis zusammensitze und alle Spaß hätten, dann komme die Erinnerung an die Misshandlungen zurück, dann sei schlagartig die Lebensfreude weg. Sie geht aus deinem Körper raus, sagt er. Er wolle doch ein normales Leben führen und nicht immer nur mit dieser Zeit von damals leben.
Du gehst in ein sehr schönes Restaurant oder einen guten Freundkreis, den alles Spaß und du versuchst auch ein etwas. Aber irgendwann, das kurze Zeit, das du erinnerst und dann dieser Spaß, es kommt von deinem Körper, ist alles raus, das Schöne. Und du versuchst, ich habe immer versucht, das die mein normales Leben. Aber ich wollte nicht nur mit dieser Zeit leben.
Aus der Sendereihe SWR 2 Wissen brachten wir einen Beitrag von Thomas Moser zum Thema Quälen im Namen des Staates, was Folter anrichtet. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. Dort können Sie die Sendung auch als Audiodatei und Podcast nachhören. Morgen in SWR 2 Wissen: Anarchie unterm Lenin-Denkmal.